Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Trumps Real News im Fake News Check.
Unsere Audiothek im Nutzercheck.
Werbeblocker gewinnen den Gerichtscheck.
Und wir behalten die unübersichtliche Lage in Barcelona im Auge. Dort hat es heute am späten Nachmittag Tote bei einem Terroranschlag gegeben.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Christian Meyer. Auf Welt.de kommentierte er das YouTube-Format Deine Wahl, bei dem vier bekannte YouTuber gestern viermal je 10 Minuten lang unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel interviewten. Unter anderem schreibt Meyer dazu, Zitat, ist das Polit-PR oder Aufklärung für Zielgruppen, die klassischer Politikkommunikation eher wenig abgewinnen können? Die Grenzen sind fließend. Es gibt keinen weder noch. Die YouTuber waren allesamt gut vorbereitet, zuvorkommend, freundlich. Sie stehen für eine junge Generation, die sich nicht als Provokateure verstehen, sondern einen konstruktiven Dialog suchen. Was sich von klassischen Interviews unterscheidet, ist der Bezug zum eigenen Leben, den die Fragesteller oft herstellten. Das schaffte Nähe, wirkte aber nicht anbiedernd.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Was auffällt am Tag nach dem Aufeinandertreffen von YouTube und Angela Merkel, alle reden darüber, wie sich die vier YouTuber geschlagen haben. Darüber, wie die interviewerfahrene Bundeskanzlerin sich nicht aus der Reserve hat locken lassen. Und auch die cremefarbenen Sessel des Berliner Studios, in dem Deine Wahl produziert wurde, diesen Thema. Worum es aber im Grunde heute überhaupt nicht geht, das sind die Inhalte. Merkels Positionen zu bestimmten Themen, zum Beispiel mich, wundert das gar nicht. Denn hat ernsthaft jemand erwartet, in Angela Merkel von ihr etwas Neues zu erfahren? Ernsthaft gedacht, dass vier vom Kanzleramt ja doch irgendwie wohl ausgesuchte YouTuber sie hätten in Bedrängnis oder wenigstens aus der Ruhe bringen können? Natürlich nicht. Und trotzdem sind alle Beteiligten irgendwie zufrieden. Die YouTuber, weil sie sich ganz ordentlich geschlagen haben und auch außerhalb ihrer Community etwas Bekanntheit gewonnen haben. ProSieben als Produzent im Hintergrund, weil es sich jetzt das Label politische Aufklärung für Jugendliche auf die Fahnen schreiben kann. Und Angela Merkel, ja, die hat gezeigt, dass sie modern unterwegs ist und auch was mit Internet macht.
Deutschlandfunk Nova.
Und es gibt eine neue Aufgabe für unsere Anti-Fake-News-Taskforce, die uns ja an dieser Stelle seit Monaten immer wieder beschäftigt.
Es klingt paradox, ist aber so. Trump will gegen Fake-News vorgehen, verbreitet sie vermutlich aber selber. Aber der Reihe nach. Der US-Präsident Donald Trump, der hat ja seit seiner Amtsübernahme immer schärfer gegen traditionelle Medien geschossen.
Ja, zu seinen Lieblingsfeinden, da gehören CNN, die Washington Post oder auch die New York Times. Und Trump wird nicht müde, genau denen Fake News zu unterstellen. Und um dies jetzt zu unterstreichen, veröffentlicht sein Team nun wöchentlich Real News.
Real News, echte Nachrichten.
Endlich mal wieder.
Trump verspricht echte und ungefälschte Nachrichten, die endlich ungefiltert über soziale Netzwerke wie Twitter und Facebook sein Volk erreichen sollen. Doch wird er diesem Anspruch gerecht? Wir machen jetzt den Check mit Dr. Klaus Kamps. Er ist Kommunikationswissenschaftler an der Hochschule der Medien in Stuttgart und jetzt auch live bei Was mit Medien. Guten Abend, Herr Kamps.
Guten Abend, Ihnen Ron.
Ja, bevor wir mal zur Wertung gehen, was bekommen die Zuschauer von den Trumpschen Real News denn zu sehen?
Also jetzt von der reinen Rezeption hält es sich ja noch in Grenzen, würde ich mal sagen. Es entspricht allerdings trotzdem noch fast einem Primetime-Format einer größeren Broadcast in den USA, also knapp etwas über 2 Millionen. Was sie inhaltlich dort sehen, ist auch recht knapp. Ne? Das sind dann 90 Sekunden, 3-4 Nachrichten, ein sehr schmales Agenda-Setting, was natürlich darauf zugeschnitten ist, die glorreichen Taten des Präsidenten in den Vordergrund zu stellen.
Also inhaltlich auch relativ dünn.
Sehr dünn, ja. Also das sind 3 bis 4 inhaltliche Themen, die die Dinge aufgreifen, die in den klassischen News etwas weiter nach hinten rutschen, wenn sie überhaupt benannt werden. Also zum Beispiel die Auszeichnung von Veteranen, die er aber für sehr wichtig hält, um sozusagen seine Präsidentschaft zu haben.
Also wenn das Versprechen steht ja im Raum, echte und ungefälschte Nachrichten, die endlich ungefiltert über Twitter und Facebook das Volk erreichen. Vielleicht eine rhetorische Frage, aber wird das eingelöst und wie glaubt man zumindest das zu können von den Machern dieser Sache?
Ja, Sie haben es ja gerade selber gesagt, rhetorisch, das ist ja paradox. Natürlich sind das keine Nachrichten, müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist politische PR, schlechte sogar noch dazu, die man auch schlecht finden kann, ohne dass man jetzt ihnen unsympathisch findet in einer Art und Weise. Das ist offenkundig, dass der Versuch über das geklaute Format einer Fernsehnachrichtenshow dort etwas vorzugaukeln, das PR und Werbung. Und da fallen dann auch nur die etwas schlichteren Gemüter drauf ein oder die, die es eben auch so hinnehmen wollen. Kein unbekanntes Phänomen. Wir nehmen ja auch Werbung, ganz normale Werbung hin. Wir wissen ja, dass die Werbung uns anlügt. Ja, dass wir nicht mit Zigaretten rauchen und dann in die Freiheit, in den Sonnenuntergang reiten. Das wissen wir. Und trotzdem akzeptieren wir Werbung als solche und nehmen uns sozusagen unseren Teil raus. Und so darf man das auch gegenüber solchen Formen des politischen PR-Bild sehen, dass wir Menschen schon dann durchaus erkennen, dann aber unterschiedlich damit umgehen. Aber dass sie es als Nachrichten wirklich nehmen, die sozusagen gleichwertig sind zu dem, was sie als Fernsehnachrichten gewohnt sind, das halte ich für schlicht unmöglich.
Es ist ja auch jetzt nicht das erste Format, dass Inhalte direkt von einer Regierung verbreitet werden. Wenn wir zum Beispiel mal gucken, im Podcast der Kanzlerin, den es ja auch schon seit Jahren gibt, und auch der US-Präsident hat ja auch schon immer auch eine Radioansprache, glaube ich, gehabt, zumindest, dass man, soweit man zurückdenken kann. Aber jetzt das Interessante bei diesem Format ist ja, dass er sie bewusst als Abgrenzung zu den Fake News, also fast schon heroisch, anbietet.
Ja.
Was für eine Dynamik bringt das in die Debatte?
Also erstmal ist natürlich der Versuch, eine gewisse Kohärenz herzustellen. Ne? Wenn ich so sehr die Fake News bedauere und über sie jammer, dann muss ich auch irgendwann gegen sie was tun und Alternativen anbieten. Ne? Das macht schon Sinn irgendwo. Ja? Und dann liegt es nahe, das Ganze auch noch Real News zu nennen. Und wenn es nicht so traurig wäre, müsste man es vielleicht auch lustig finden, dass wir die Fake News mit diesem Begriff auch Real News bekämpft. Ne? Also man möchte mal Mäuschen spielen, als die Leute sich überlegt haben, was machen wir da? Und dann einer sagt, ja, nennen wir es doch Real News. Ich glaube, sie müssen alle voll Lachen unterm Tisch gelegen haben. Ne? Also das scheint mir von daher eben sozusagen auch mit einem Augenzwinkern vielleicht gemacht worden zu sein. Ne?
Aber taktisch doch möglicherweise gar nicht so unklug, oder?
Ja, taktisch ist das insofern nicht unklug, weil er ja ganz klar eine Klientelpolitik verfolgt, das sowohl die materielle Politik angeht, also wen bediene ich mit meinen Policies, als auch mit der Politikvermittlung, mit der politischen Kommunikation, wen spreche ich an. Er ist ja, wie alle möglichen verschiedenen Geschehnisse, auch die letzten Tage zeigen, überhaupt nicht darauf aus, das Land als Ganzes anzusprechen, sondern er spricht ganz bestimmte Wählergruppen an, um die er kämpfen muss. Oder zum Machterhalt, zum künftigen Machterhalt, vielleicht auch für den kommenden Kongress, das ja schon wiederum fragwürdig ist. Aber das ist Klientelpolitikvermittlung in der engsten Sorte, sehr riskant, strategisch. Aber wahrscheinlich das Einzige, was er in der Position, in die er sich selber hineinmanövriert hat, überhaupt noch machen kann. Ne? Wenn jetzt Trump auf eines Tages aufstehen würde und würde den präsidialen Präsidenten geben, ja, und nicht den Wadenbeißer, dann würden sich alle im Land auch angucken und sagen, was nimmt der denn, davon möchte ich auch was. Also das ist jetzt sein Stil, das wird er wahrscheinlich auch die nächsten Jahre durchziehen.
Was bedeutet jetzt dieses Real News Format für die klassischen Medien? Ist das jetzt eigentlich nur, geht das nur um Aufmerksamkeit, dass Trump das so macht, oder könnten sie vielleicht am Ende ein bisschen Schaden nehmen?
Nee, das glaube ich nicht, denn der Trump zieht, was die Zahlen angeht, zieht kaum sozusagen Rezipienten weg, Kunden weg von den klassischen Medien. Die gewinnen eher durch den Konflikt an Aufmerksamkeit auch wieder. Das zeigt sich in so Marginalien wie eine deutlich angestiegene Abonnentenzahl der New York Times und solche Geschichten. Und zum anderen ist es sozusagen die er erreicht, die schauen das sowieso nicht. Man muss das geteilte Land Amerika sich ja nicht nur so vorstellen, dass sie in der Wahlurne geteilt sind, sondern tatsächlich in ihrem Mediennutzungsverhalten auch weit. Und das bedeutet, die gucken schon, die Leute, die er anspricht und denen CNN als Fake News erklärt, die schauen das schon seit Jahren nicht mehr. Ja, das kennen die auch schon. Das ist ein altes Gerede, das sozusagen die liberalen Medien auf der anderen Seite, wurde nur noch nicht Fake News genannt. Und das, die Glaubwürdigkeit der Medien oder mancher Medienorgane dort wird schon seit Jahren von rechtskonservativer Seite angegriffen. Das hat er ja nicht erfunden. Und das hat auch Wirkungen schon gezeigt, ein Stück weit. Ne? Aber das hat sich jetzt tariert und der eine Teil der Bevölkerung wendet sich den einen Medien zu und der andere Teil der Bevölkerung den anderen Medien. Kleiner kurzer Zusatz, was bedeutet das? Das ist natürlich auch ein Material. Also Stichwort, was macht die kreative Late-Night-Szene aus New York, aus diesen News? Ne? Also da kann man auch eine Menge Witze natürlich auch wieder drüber machen und ich schätze, dass das sozusagen auch in den Betrieb eingespeist wird.
Und wenn man aber trotzdem auch mal auf die ernsthafte Auseinandersetzung mit diesen Real News schaut, sollten jetzt eigentlich die etablierten Medien das einfach links liegen lassen? Weil Sie haben es ja gerade beschrieben, im Grunde ist sowieso in beiden Seiten im Grunde Hopfen und Malz verloren. Jeder hat seine Klientel, die er erreicht, und die anderen eben nicht. Dann könnte man auch sagen, ist uns komplett egal, was der da tut.
Ich finde, das ist ein Gegenstand, über den man berichten kann und sagen, guck mal, das macht der Präsident oder sein Stab. Drumherum, man muss anschauen, ob das zum Beispiel jetzt Regierungskreise dort involviert sind oder ob das über die präsidiale Schiene läuft und ob das rechtlich einwandfrei ist. Und man kann auch nachfragen, ob Facebook so etwas akzeptieren sollte oder nicht als Format. Wobei das sicherlich sehr weit gehen würde, wenn man das verbieten wollte. Aber das ist ein Gegenstand wie jeder andere, wie ein Amoklauf auf wie gestiegene Kriminalitätsraten, wie positive Wirtschaftsentwicklung, wie irgendetwas. Wenn der Präsident so eine Nummer fährt, die halt einigermaßen innovativ ist, dann kann man darüber berichten. Aber ich glaube nicht, dass man sozusagen ernsthaft in Gefahr gerät, dass das eine Art von Konkurrenz ist und dass man dort Konkurrenzberichterstattung machen müsste oder gar in irgendeiner Weise formativ darauf reagieren müsste. Das glaube ich nicht.
Wie beobachten Sie als Kommunikationswissenschaftler die immer neuen Zitate von Trump, gerade wenn wir uns auch mal in dieser Woche auf die Reaktion und das Hin und Her rund um die Reaktion, um die protestierenden Rassisten in Charlottesville anschauen? Kann Trump Sie noch überraschen?
Ja, kann er. Also erstmal als Kommunikationswissenschaftler, das Interessante beobachte ich bei mir selber, dass man sich sehr stark selber zurücknehmen muss, weil man Trump ja eben erstmal auch als Privatperson wahrnimmt. Das erreicht einen ja so tief, was dort passiert, auch an Unwürdigkeit. Ich selber habe in den USA studiert, das Land ist mir einigermaßen nahe und dann passiert das. Und dann fällt es einem schon ein bisschen schwer, gelegentlich sozusagen Professionalität walten zu lassen und dann das sozusagen in aller Ruhe zu analysieren. Was Charlottesville angeht, Überraschung an der Stelle, war ja tatsächlich mal wieder dieses Rückrudern vom Rückrudern. Also diese Pressekonferenz in New York da. Ne? Selbst das hätte ich sozusagen auch so nicht erwartet, ne? Dass er dann auch einen rausknallt, weil man immer wieder denkt, jetzt erreicht ihn die Würde des Amtes ein Stück weit, die Berater haben ihn erreicht. Ne? Das war das zweite Statement. Hat man gedacht, ja, okay, jetzt sind die Berater da und haben ihn dazu gebracht, auch wenn es sehr stark so abgelesen war und der Versuch von hoheitlicher Stimme dort zu lesen war. Und dann die Pressekonferenz danach, ja, die hat selbst mich überrascht. Ja.
Sagt Dr. Klaus Kamps, Kommunikationswissenschaftler an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Vielen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Und wir schauen uns weiter auch die Situation in Barcelona an. Dort ist am Nachmittag ein Transporter in eine Menschenmenge gerast. Viele Personen wurden dabei verletzt und nach neuen Berichten gab es dabei auch mehrere Tote. Die Lage ist aber insgesamt noch sehr unübersichtlich. Deswegen erst einmal hier die Fakten, wie wir sie wissen.
Ja, also was wir definitiv wissen, dieser Anschlag ereignete sich auf der Touristenmeile La Rambla in Barcelona. Also das ist der Ort, da besteht auf jeden Fall Klarheit.
Der oder die Täter sind offenbar bewaffnet und auch noch weiter auf der Flucht. Und das Auswärtige Amt in Berlin hat die Reise- und Sicherheitshinweise für Spanien bereits aktualisiert. Und auch obwohl noch keine große Klarheit herrscht, gibt es auch schon viele Reaktionen, die mittlerweile eintreffen. Und wir beobachten auch was Interessantes in den sozialen Netzwerken.
Ja, das ist ganz interessant, weil wir ein Phänomen beobachten, das wir schon bei den Terroranschlägen in Brüssel gesehen haben. Denn dort gibt es einen expliziten Aufruf, der sich gerade sehr stark verbreitet, keine Bilder vom Tatort oder Opferbilder zu posten und zu teilen, sondern Bilder von Katzen, quasi als Gegenreaktion und quasi Anti-Gewalt-Statement. Finde ich einen guten Ansatz. Und überhaupt darüber hinaus gibt es sowohl als von offizieller Seite, aber auch in den sozialen Netzwerken viele, ja, ich sag mal, Beileidsbekundungen und Ausdrücke, dass man eben in Gedanken bei den Opfern ist. Und da muss man sogar sagen, an dieser Stelle auch durchaus pietätvoll kam vor knapp 20 Minuten auch ein Tweet von US-Präsident Trump, der auch eben diesen Terroranschlag verurteilt hat. Ohne Katzenbild allerdings.
Das ist ja auch ein Thema, was wir in Was mit Medien in Folge auf die vorherigen Terroranschläge auch hier in Düsseldorf, in Deutschland und Europa auch immer wieder diskutiert haben, welche Bilder in sozialen Netzwerken gepostet werden sollten oder nicht. Und meistens geht es ja dabei auch nicht nur um offizielle oder öffentliche soziale Netzwerke, sondern auch um Dark Social Kanäle. Das war schon immer wieder verblüffend, welche Bilder dann auch über WhatsApp verschickt worden sind, die sich am Ende sogar aus Begebenheiten resultierten, die gar nichts mit dem eigentlichen Vorfall zu tun hatten. Und das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Wir bei Deutschlandfunk Nova behalten die Entwicklung in Barcelona für euch weiter im Auge.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das Medienmagazin in eigener Sache. Wir vertiefen ein Thema, was wir letzte Woche schon angeschnitten haben, nämlich die neue Audiothek-App des Deutschlandfunks, Herr Pähler. Da haben wir schon große Augen gemacht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Erstmal, weil sie lila ist. Das ist ja auch eine neue Farbe für uns. Gibt es ja quasi seit dem Markenrelaunch. Finde ich aber toll. Und es ist, glaube ich, ein ziemlich innovatives Ding. Also ich habe es leider selbst noch nicht ausprobieren können. Ich bin wirklich traurig.
Herr Pähler.
Aber man hört nur Gutes. Also vor allen Dingen, allein schon deshalb, in einer App Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Was will man mehr, oder?
Für dich
das war sehr in eigener Sache gerade. Hoffentlich kommt kein Werbeblock.
Kommt der PR-Pähler durch ein bisschen. Ja. Über Werbeblocker sprechen wir auch gleich an dieser Stelle nochmal. Aber da gibt es schon ein paar interessante Dinge, die wir euch unbedingt näher bringen wollen, weil wir auf die auch ein bisschen stolz sind.
Können wir auch sein. Und wir sehen ja auch an den Reaktionen im Netz, die sehr flauschig insgesamt sind. Das Ding kommt ganz gut an. Aber wir wollen mal hinter die Kulissen schauen, mal fragen, wie ist die App eigentlich entwickelt worden? Und was waren auch jetzt die Erfahrungen in den ersten Tagen seit dem Start? Darüber hat Daniel vor der Sendung mit der Deutschlandfunk Multimedia Leiterin Nicola Balkenhol gesprochen.
Jetzt ist die App draußen und ich kann mir vorstellen, dass da so manche Stunde Arbeit in den letzten Wochen und Monaten rund um dieses Projekt euch umhergetrieben hat. Viele Sitzungen und jetzt ist das Baby da. Auf welche Funktion bist du am stolzesten?
Am stolzesten bin ich, dass die irre vielen Audios, die da eigentlich drüber zu finden sind, so ungefähr 80.000 Stück, dass die trotzdem noch einfach zu handhaben ist, diese App. Also, dass das fast so einfach geht wie der Radioknopf bei an/aus.
War das auch das große Ziel von eurem Projekt?
Ja, wir versuchen natürlich immer viele Dinge da unterzubringen, aber eines der großen Ziele, finde ich, bei Radioanwendungen ist es immer einfach zu sein, weil ich glaube, dass die Nutzerinnen und Nutzer Radio eben auch deshalb schätzen, weil das einfach ist. Und wenn dann Apps kompliziert sind, dann ist es nicht mehr schön.
Herr Pähler und ich haben letzte Woche schon in die Audiothek reingeschaut und haben uns schon Medienthemen zusammengestellt. Aber wer noch nicht die Gelegenheit hatte, auch mal die Audiothek runterzuladen, auszuprobieren, was genau kann die App?
Also die App, wenn die aufgeht, hat eine Vorschlagseite, die heißt Entdecken. Und da haben wir sozusagen 5 Themenbänder, nennen wir die, 5 Themenbereiche. Und da schlagen wir so roundabout 10 Beiträge vor, die wir besonders gut zu dem Thema passend finden. Und das ist auch so ein bisschen der Versuch, aus dem Vielen das Tollste rauszudestillieren, damit man in dem Vielen nicht untergeht. Meine zweite Lieblingsfunktion ist mein Radio, weil ich die Idee dahinter toll finde, nämlich sei dein eigener Programmdirektor. Das ist ein Bereich, in dem kann man Themen und Sendungen genau so in der Playlist zusammenstellen, dass wenn ich dann einmal auf Play drücke, ich genau meinen Radiostream zusammengestellt hören kann. Und das ist ganz toll beim Putzen zum Beispiel.
Wie kann ich ihn mir zusammenstellen? Hast du da so ein Beispiel und wie hört sich das dann an?
Ja, also wir haben einen ziemlich großen Themenbereich eingerichtet und wir haben einen ziemlich großen Sendungsbereich eingerichtet. Und ich persönlich bevorzuge den Themenbereich und merke jetzt so in den ersten Tagen Nutzung von den vielen da draußen, dass die sich auch für die Themen oft interessieren. Und das ist so alles Mögliche zwischen A und Z. Wissenschaft ist dabei, aber auch ganz Medienthemen natürlich, natürlich Politikthemen in unserem Programm. Alltag, Gesellschaft, alles Mögliche, wie gesagt, ziemlich viele. Und wenn ich die mit einem kleinen Plus versehe, dann landen die in meiner Playlist. Und dann starte ich die Playlist und dann werden diese Themen und die dahinterliegenden Audios der Reihe nach abgespielt. Und das ist dann fast wie Radio, nur dass es genau mein Programm ist.
Worüber wir auch immer mal wieder reden, ist, dass es Audio im Netz ja erstmal relativ schwer hat. Gerade das kann man nicht so schön teilen wie einen Artikel, wie ein Foto oder wie ein Video. Und da gibt es bisher nicht so viele schöne Anwendungsbeispiele, wie Audio im Netz geteilt wird. Jetzt habt ihr euch über das Sharen von den Inhalten aus den drei Deutschlandfunkprogrammen ja auch Gedanken gemacht. Wie sieht da eure Umsetzung aus? Was habt ihr da gemacht?
Na, das ist der Bereich, der noch nicht so schön ist, wie ich ihn mir wünsche. Aber wir haben das nach agilen Methoden gemacht. Das heißt, wir fangen jetzt einfach mal an, wissen schon ein paar Dinge, die wir noch ausbauen wollen und hören auch mal auf die Nutzerinnen und Nutzer. Aber zu deiner Frage konkret, da musst du ja immer die App dazu bringen, mit dem jeweiligen Betriebssystem zu interagieren, damit das immer ähnlich ist. Und das Ziel soll mal sein, dass ich richtig das Audio teilen kann. Also, dass ich als Nutzer dann bei Twitter oder sonst wo dann auch ein Audio drangehängt habe. Aber das hat dann schon eine ganze Menge Hürden. Bei langen Audios, auch die bieten wir ja grundsätzlich an, kann ich nicht so riesige Datenmengen übertragen. Also ist es erstmal ein ganz normales Teilen. Ich empfehle dir einen Inhalt aus der DLF-Audiothek und dann kommt irgendwas zu dem Thema.
Da hast du gerade schon angesprochen, dass ihr euch jetzt anschaut, wie die Nutzerreaktionen sind jetzt so nach den ersten Tagen. Und natürlich, wenn wir uns eine eigene App vorstellen, möchte ich die Frage, wie sind die ersten Reaktionen, sagt man erstmal, ist natürlich toll. Aber mir ist tatsächlich jetzt aufgefallen, und das fand ich sehr interessant, dass das Feedback sehr, sehr, sehr positiv ist. Also, dass man auch, was man sonst normalerweise nicht so viel Flausch im Netz bekommt. Habt ihr das auch so wahrgenommen?
Ja, und es ist nicht nur Flausch, sondern es ist wirklich ein ganz tolles Gefühl. Deshalb, weil natürlich haben wir lange drüber nachgedacht, wie machen wir die App? Und das ist jetzt ein Erfolgserlebnis. Aber es ist auch für uns in den Deutschlandfunkprogrammen, finde ich, ein toller Erfolg. Wir sind ja die eher Anstrengenden mit unseren Inhalten. Und wir sind auch diejenigen, die immer so ein bisschen draußen im Publikum, auch im Fachpublikum, als die zwar inhaltlich tollen, aber doch sonst so ein bisschen behäbigend daherkommen. Und jetzt merken wir gerade, dass wir mit unseren Ideen richtig gut wahrgenommen werden und dass uns da die Leute auch spiegeln, boah, hätte ich gar nicht gedacht, dass ihr sowas Tolles hinkriegt. Und das ist richtig, richtig schön, hier knallen die Sektkorken.
Ich hoffe, dass ihr auch da nochmal drauf schaut, was es denn auch noch so an Anregungen gibt. Du hast ja auch gerade schon gesagt, so ja, beim Sharing, da gibt es noch so ein bisschen Entwicklungspotenzial. Was sind denn noch so für Punkte, die du dir aus dem Nutzerfeedback schon auf den Zettel geschrieben hast, wo ihr auf jeden Fall auch nochmal weiter nachdenken, weiter nachentwickeln möchtet?
Also die Liste ist inzwischen schon ganz schön lang. Wir haben ja so eine offene Beta-Phase erstmal bei uns in den Häusern gemacht, in den Programmen gemacht. Und da haben schon viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter uns gesagt, was sie gerne hätten. Zum Beispiel ein oft gewünschtes Feature ist, wir möchten die Audios nicht nur in der App öffnen können, sondern sozusagen auf dem Smartphone haben. Weil wir haben so eine Begrenzung, 6 Monate lang liegen die Audios auf unseren Servern und dann werden die wieder gelöscht. Und dann sagen einzelne Nutzerinnen immer mal wieder, ich hätte das aber gerne länger. Also müssen wir da versuchen, das hinzukriegen, weil das wirklich viele schon abgefragt haben. Und ein zweites Feature, was mich persönlich wundert, aber auch schon viele sich gewünscht haben, ist, sie möchten das auch schneller abspielen können. So mal irgendwas, 4 oder so. Und dann stelle ich mir so die Mickey Maus immer vor.
Also wenn Herr Pähler spricht, da würde ich die Funktion mir auch wünschen manchmal.
Okay.
Die große Kunst, finde ich ja, bei der Entwicklung von Apps, von neuen Angeboten, ist ja nicht nur neue Features hinzuzufügen, sondern auch der Verzicht. Der macht ja manchmal auch so den Reiz aus. Nimm uns doch nochmal so ein bisschen zurück mit in die Entwicklungsphase. Gab es da so einige Funktionen, bei denen ihr gesagt habt, nein, das machen wir jetzt bewusst nicht, weil das würde das zu unübersichtlich machen oder es gibt andere Gründe, warum das eher einer guten App abträglich wäre?
Ja, und die gibt's auch weiterhin. Und dafür gibt's auch jeweils Gründe. Aber trotzdem muss man, finde ich, manchmal hart bleiben. Also natürlich haben viele Redaktionen, die uns ihre Audios zuliefern und da natürlich viel Herzblut reingetan haben, immer mal wieder gesagt, aber wir möchten noch prominenter findbar sein. Habt ihr noch die Unterkategorie und dann kommt das Passende dazu. Und da möchte ich eigentlich nicht noch ganz viele aufmachen, weil das nicht zu mehr Übersichtlichkeit führt. Also auch bei den anderen Features, die wir noch aufnehmen, finde ich, darf das eine nicht verloren gehen. Die App muss so schlicht und einfach bleiben, wie wir nur eben können und trotzdem eben gut nutzbar.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Wir blicken weiter nach Barcelona und haben die neuen Entwicklungen im Blick. Dort ist ja ein Transporter in eine Menschenmenge gerast. Es gab Tote und viele Verletzte. Die Polizei geht von einem Terroranschlag aus und hat einen Verdächtigen festgenommen.
Ja, und nach Angaben des katalanischen Innenministeriums gab es mindestens 13 Tote und rund 50 Verletzte.
Die katalanische Polizei bestätigt nun die Festnahme eines Verdächtigen. Dem Tweet zufolge hat sich aber niemand in einer Bar verschanzt, so wie das auch erst einmal ursprünglich berichtet worden ist. Wir hören jetzt erste Eindrücke von unserem Spanien-Korrespondenten Marc Dugge.
Christian aus Chile steckt der Schock noch immer in den Knochen. Er wollte noch ein paar Einkäufe machen an seinem letzten Ferientag. Da hörte er den Lärm. Ich kam gerade aus einem Geschäft und habe gehört, wie ein Wagen stark beschleunigt hat. Ich sehe auf die Ramblas und sehe, wie das Auto da fährt und Menschen zur Seite stößt. Dann sah ich die Leute, wie sie in diese Richtung gerannt sind. Furchtbar. Der weiße Lieferwagen soll gezielt auf Menschenjagd gemacht haben, berichten Augenzeugen. In Schlangenlinien gefahren sein, um möglichst viele zu treffen. So wie in Berlin, in Nizza oder in London. Die Ramblas sind die belebteste Fußgängerzone Barcelonas und bei vielen Touristen auch die beliebteste. Nach der Tat hat die Polizei die Zone weiträumig abgesperrt. Nur Polizisten und Sanitäter kommen durch, so wie diese englische Krankenschwester. Es war ein Schlachtfeld, furchtbar. Viele junge Menschen sind tot. Einige waren Blumenverkäufer. Ich war bei einem Mann, als er starb. Mindestens 5 Menschen lagen da, zugedeckt. Mindestens, wahrscheinlich mehr. Sie schildert auch, wie 2 Männer aus dem Wagen flohen, eine Straße hinunterrannten und sich dort in einem Café verschanzten. Laut der Polizei ist einer der Verdächtigen mittlerweile gefasst worden. Am Abend waren immer noch Straßen gesperrt, außerdem blieben U-Bahn-Stationen und Bahnhöfe der Gegend geschlossen. Die Behörden gehen mittlerweile von einem Terroranschlag aus. Spanien hat seit Jahren keinen Anschlag mehr erlebt. 2004 war Madrid allerdings Schauplatz des bisher verheerendsten Anschlags in der jüngeren Geschichte Europas. Fast 200 Menschen wurden bei einem Anschlag auf Nahverkehrszüge getötet, fast 1000 verletzt. Dass das beliebte Tourismusland Spanien bald wieder einen Anschlag erleben könnte, vielleicht sogar zur Hochsaison, das war für Spaniens Polizei ein Albtraum. Am Abend ist er wahr geworden.
Marc Dugge berichtet für Deutschlandfunk Nova aus Barcelona.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Wir blicken heute auf ein Gerichtsurteil, in das viele Medienunternehmen tatsächlich ihre Hoffnungen gesetzt haben dürften. Sie kämpfen nämlich gegen sogenannte Adblocker, also Werbeblocker, die Werbeanzeigen auf Webseiten rausfiltern. Den Medienunternehmen ist das natürlich ein Dorn im Auge, denn denen entgehen damit ziemlich viele Einnahmen.
Und aus ihrer Sicht gab es heute vor Gericht eine Niederlage. Das Münchner Oberlandesgericht hat nämlich in 3 Fällen entschieden, dass das Kölner Unternehmen AIO seinen umstrittenen Werbeblocker Adblock Plus weiter anbieten darf. Geklagt hatten die Süddeutsche Zeitung, ProSiebenSat.1 und die RTL-Tochter IP Deutschland. Sie werfen AIO einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht vor und hatten Schadenersatz verlangt.
Ja, aber schauen wir erstmal auf das Urteil. AIO darf weiterhin also auch das kostenpflichtige Whitelist-Modell verwenden. Das funktioniert im Grunde so: gegen eine Gebühr bietet AIO den Betreibern an, die Internetseiten auf eben eine sogenannte Whitelist setzen zu lassen, dafür registrieren. Und damit werden dann Anzeigen trotz aktivierten Werbeblocker eingeblendet. Ja, auch für diese Geschäftspraktik, da hatten die Kläger ein deutliches Verbot gefordert.
Tja, was sagt jetzt der Richter? Seiner Ansicht nach übt AIO keinen unzulässigen Druck auf die Medienunternehmen auf. Auch handelt es sich bei dem Geschäftsmodell nicht um verbotene, aggressive Werbung oder einen Verstoß gegen das Kartellrecht.
Zuvor hatte bereits das Münchner Landgericht die Forderungen der Kläger abgelehnt. Dagegen gingen die 3 Firmen dann in Berufung. Und die Anwälte der Süddeutschen Zeitung, also eine der Klägerparteien, und von AIO, dem Beklagten, kommentierten das OLG-Urteil jetzt im Anschluss an die Verkündigung nicht. Und die anderen Parteien, die waren gar nicht erst vertreten.
Die haben sich ja auch nicht das erste Mal vor Gericht getroffen. Mit Adblock Plus hatten sich in der Vergangenheit bereits Gerichte in München, Hamburg und Köln beschäftigt. Zu den Klägern gehörten beispielsweise Spiegel Online, der Medienkonzern Axel Springer. Und in allen Fällen erklärten die Richter das Programm für legal. Springer hatte vor gut einem Jahr vor dem Oberlandesgericht Köln zumindest erreicht, dass das Geschäftsmodell des Whitelisting für unzulässig erklärt wurde. Und wenn du dir das jetzt mal anschaust, auch so dieses, dieses Modell, ich weiß, dass es sehr kontrovers auch im Netz diskutiert wird. Ich persönlich bin ja, wenn ich in den Medien unterwegs bin, sowohl im privaten als auch im öffentlich-rechtlichen Bereich unterwegs, kenne also wirklich da auch die andere Seite. Und ich muss sagen, ich finde es schon interessant, auch wie emotional dieses Thema debattiert wird. Auf der einen Seite werden die Werbeblocker als, in diesem Fall als Robin Hood, und die anderen sagen, oh, das ist schlichtweg Erpressung.
So. Aber woher kommt eigentlich diese Emotionalität? Also vermutlich auch gerade deshalb, weil ich meine, wir berichten ja hier bei Was mit Medien auch seit Jahren eigentlich darüber, dass gerade das Thema, wie monetarisiere ich eigentlich sozusagen Medieninhalte im Netz, welche Rolle spielt da Werbung, ja ein total extrem existenzielles ist, gerade für eben die Privatwerbe oder auch Medienunternehmen. Also ich meine, da hängt auch einfach, glaube ich, total viel dran. Also ich sag mal, rein aus Medienanbieter-Sicht, die jetzt im Grunde ihre Werbung nicht mehr sozusagen zeigen können und damit auch irgendwie ihr Geschäftsmodell wieder schwierig wird, kann ich total verstehen, dass die ein Problem damit haben.
Das Interessante ist ja, die Strategien, wie Medienunternehmen mit Werbeblockern umgehen, ist ja auch sehr interessant. Die einen haben angefangen, Nutzern von Werbeblockern komplett überhaupt von den Webseiten auszusperren, dass sie da gar nicht mehr dann auch tatsächlich zum reinkommen, und dann beschweren sich die Nutzer und können die das gar nicht verstehen, dass sie jetzt ausgesperrt werden. Und das ist ja auch so eine Spirale. Die Nutzer sagen in der Regel, wenn sie einen Werbeblocker einsetzen, ja, die Werbung nervt mich. Aber im Umkehrschluss wird es natürlich dann den Unternehmen, den Medienunternehmen nicht einfacher gemacht, dass sie halt auch weniger Werbung einsetzen können, weil sie ja auch irgendwie dann auf ihre Einnahmen kommen wollen, wenn sie schon die Nachrichten kostenlos erstmal im Netz anbieten. Alles nicht so einfach.
Was ich auch nicht ganz einfach finde, ist, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Also wir haben ja gerade schon ein bisschen diese juristische Chronologie versucht nachzuerzählen. Wir haben jetzt gerade jüngst das Urteil vom Oberlandesgericht in München. Wir hatten aber auch gesagt, das Oberlandesgericht in Köln hatte wenigstens das Thema Whitelisting sozusagen für unzulässig erklärt. Also wer hat jetzt eigentlich recht? Also vermutlich wird es doch irgendwann darauf hinauslaufen, dass die letzte Instanz noch, der Bundesgerichtshof wäre das, glaube ich, in dem Fall, irgendwann dann entscheidet, und damit ist dann ein für alle Mal Klarheit, oder? Ja, keine Ahnung. Wir brauchen, glaube ich, irgendwann vielleicht auch nochmal juristischen Rat an der Stelle.
Wir werden es klären hier in eine Stunde Was mit Medien. Der Bella, das war sie, unsere 513. Ausgabe.
Die 513. schon, ja.
Was mit Medien.
Ein einschneidender Tag irgendwie dann doch durch den Terroranschlag in Barcelona. Wird uns auf jeden Fall leider in Erinnerung bleiben.
In vielen Redaktionen ist da heute auch dann nochmal, auch zum Beispiel bei Zeitungen, kurz vor Redaktionsschluss, da nochmal einiges umgeworfen worden, kann ich mir gut vorstellen. Und wir schauen natürlich auch hier bei Deutschlandfunk Nova für euch laufend auf die neuesten Entwicklungen. Es hat sich zum Beispiel das spanische Königshaus gemeldet.
Ja, ganz genau. Die zeigen sich an der Stelle, wie viele andere, muss ich dazu sagen, auch sehr solidarisch und sagen, ganz Spanien ist Barcelona.
Das war unsere Medienmagazin-Ausgabe für heute, Herr Pähler. Kommenden Donnerstag gibt es dann frische Medienthemen.
Ich gehe sehr davon aus.
Machen wir wieder was mit Medien?
Auf jeden Fall.
Ich freue mich drauf. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.